Kein Mensch wurde jemals wegen seiner eingestandenen Schlechtigkeit vom Himmel ausgeschlossen, schreibt Richard Chappell. Aber viele sind es wegen ihrer behaupteten Gutartigkeit. Was für ein Mensch war Jakobs berühmter Sohn Juda? Schließlich wurde er zum Namensgeber des Volkes der Juden. Nachdem seine drei älteren Brüder Ruben, Simeon und Levi durch besonders grobe Sünden ihren Vater sehr verärgert hatten, wäre Juda als nächster an der Reihe, das Erstgeburtsrecht zu erhalten und den Patriarchen Jakob als Familienoberhaupt zu beerben. Doch Juda, er ist habgierig und grausam. Er war es, der auf die Idee kam, den jüngeren Bruder Josef zu verkaufen, damit sie diesen Liebling des Vaters nicht nur loswerden, sondern dabei auch noch Profit machen. Juda kümmert sich auch nicht um Gott. Er verlässt kurz nach dem Verkauf Josefs sein Vaterhaus und zieht zu einem kananäischen Freund, Hira. In dieser Zeit heiratete er auch eine kananäische Frau, seinen ältesten Sohn, sucht er eine Frau Tamar aus, höchstwahrscheinlich auch eine Kananäerin. Aber der Glaube an Gott und die Verheißungen Gottes und seine Gebote und seine Anweisungen, die beachtet er nicht. Er kümmert sich nicht um Gott. Juda ist verantwortungslos. Zwei seiner drei Söhne sind so böse und gottlos, dass der Herr sie in einem Moment niederstreckt. Und Juda bleibt erstaunlich kalt. Seine Schwiegertochter Tamar verspricht er zuletzt seinen jüngsten Sohn, damit sie mit ihm anstelle ihres verstorbenen Mannes Nachkommen empfängt, damit die Familie bestehen bleibt, wie es nach dem damaligen Recht galt. Doch er schickt sie zu ihrem Vater zurück und kümmert sich nicht mehr um sie. Judas Name bedeutet Lobpreis. Doch alles, was wir bisher über Juda gelernt haben, ist nicht zu loben und dient nicht dem Lob Gottes, sondern lässt uns seufzen über diesen Mann, der so weit abgekommen ist. Und in dem, was wir heute lesen, wird es eigentlich nur noch schlimmer. Man könnte meinen, mit Jakobs Söhnen geht die Verheißung Gottes schon zu Ende. Was war das für ein großartiger Aufbruch unter Abraham? Und was für eine wunderbare Geburt des Sohnes Isaak? Und dann so manche Kämpfe, die Jakob mit seinem Bruder Esau und überhaupt auch in seinem Leben, auch mit seinem Onkel Laban ausfechten musste. Und doch merkt man, es geht doch irgendwie mit dieser Verheißung voran. Und jetzt, bei den Söhnen Jakobs, ist menschlich gesprochen das Scheitern schon zu greifen. Juda geht in die Irre und Gott richtet seine Söhne mit dem Tod. Josef, auf den Jakob seine Hoffnung gesetzt hatte, ist als Sklave nach Ägypten verkauft. Sein Vater hält ihn für gestorben. Wie sollte ein Retter aus dieser missratenen Familie kommen? Wie soll Gott seine Verheißung, die er schon an Abraham gerichtet hat, wie soll sich diese Verheißung denn noch erfüllen? Bei einer Familie, die so zerstritten ist, charakterlich so schwach. Ja, es scheint, als wäre die Geschichte des versprochenen Nachkommens, durch den Menschen auf der ganzen Erde gerettet werden sollen, schon hier zu Ende. Sackgasse, Endstation. Hat die Sünde schon wieder alles ruiniert? Ja, Juda geht einen sehr schlechten Weg, immer tiefer hinab, immer skrupelloser, gottloser, schändlicher. Bis zu einem ganz bemerkenswerten Punkt, bis zu einem Bekenntnis. Sie ist im Recht mir gegenüber. Mit diesem Bekenntnis ändert sich alles. Darum heißt diese Predigt auch, du bist gerecht, nicht ich. Lass uns lesen in 1. Mose, Kapitel 38, die Verse 12 bis 30. 1. Mose 38, Abvers 12. Als nun viele Tage vergangen waren, da starb die Tochter Schuas, Judas Frau. Und als Juda getröstet war, ging er zu seinen Schafscherern hinauf nach Timna, er und sein Freund Hira, der Adulamiter. Und es wurde der Tamar berichtet, siehe, dein Schwiegervater geht nach Timna hinauf, um seine Schafe zu scheren. Da legte sie die Kleider ihrer Witwenschaft von sich ab, bedeckte sich mit einem Schleier und verhüllte sich. Dann setzte sie sich in den Eingang von Enaim, das am Weg nach Timna liegt, denn sie hatte gesehen, dass Schela groß geworden war und sie ihm doch nicht zur Frau gegeben wurde. Und Juda sah sie und hielt sie für eine Hure, denn sie hatte ihr Gesicht bedeckt. Und er bog zu ihr ab an den Weg und sagte, auf, lass mich zu dir eingehen. Denn er erkannte nicht, dass sie seine Schwiegertochter war. Sie aber sagte, was gibst du mir, wenn du zu mir eingehst? Da sagte er, ich will dir ein Ziegenböckchen von der Herde senden. Sie sagte, wenn du ein Pfand gibst, bis du es sendest. Da sagte er, was für ein Pfand soll ich dir geben? Sie sagte, deinen Siegelring und deine Schnur und deinen Stab, der in deiner Hand ist. Da gab er es ihr und ging zu ihr ein. Und sie wurde schwanger von ihm. Dann stand sie auf und ging hin und sie legte ihren Schleier von sich ab und zog die Kleider ihrer Witwenschaft wieder an. Juda aber sandte das Ziegenböckchen durch die Hand seines Freundes, des Adulamiters, um das Pfand aus der Hand der Frau zu holen. Aber er fand sie nicht. Da fragte er die Leute ihres Ortes, wo ist jene Geweihte, die zu Enaim am Weg war? Sie aber sagte, hier ist keine Geweihte gewesen. Da kehrte er zu Juda zurück und sagte, ich habe sie nicht gefunden. Auch sagten die Leute des Ortes, hier ist keine Geweihte gewesen. Da sagte Juda, sie soll es bei sich behalten, damit wir nicht zum Gespött werden. Siehe, ich habe ja dieses Böckchen gesandt und du hast sie nicht gefunden. Und es geschah nach etwa 3 Monaten, da wurde dem Juda berichtet, deine Schwiegertochter Tamar hat Hurerei betrieben. Und siehe, sie ist sogar schwanger von Hurerei. Da sagt Juda, führt sie hinaus, sie soll verbrannt werden. Als sie nun hinausgeführt wurde, da sandte sie zu ihrem Schwiegervater und ließ ihm sagen, von einem Mann, dem dies gehört, bin ich schwanger. Und sie sagte, untersuche doch, wem dieser Siegelring und diese Schnur und dieser Stab gehört. Da untersuchte es Juda und sagte, sie ist im Recht mir gegenüber. Deswegen, weil ich sie meinem Sohn Schela nicht gegeben habe. Und er erkannte sie zukünftig nicht mehr. Und es geschah zur Zeit, als sie gebären sollte, siehe, da waren Zwillinge in ihrem Leib. Und es geschah, während sie gebar, da streckte einer die Hand heraus, und die Hebamme nahm sie und band eine rote Schnur um seine Hand und sagte, der ist zuerst herausgekommen. Und es geschah, als er seine Hand zurückzog, siehe, da kam sein Bruder heraus. Und sie sagte, was für einen Riss hast du deinen Wegen gerissen? Und man gab ihm den Namen Peres. Und danach kam sein Bruder heraus, um dessen Hand die rote Schnur war. Dem gab man den Namen Serach. Wie kam es zu diesem Bekenntnis im Leben von Juda? Und was folgt daraus? Erstens, Tamars Eifer, ein Mittel zur Überführung. Judas Schwiegertochter Tamar ist sehr gedemütigt. Ihr Ehemann, er, ist gestorben, noch bevor sie Kinder empfing. Ihr Schwager Onan verweigerte es, ihr Nachkommen zu schenken, die als die Söhne seines Bruders gelten würden, und Gott ließ ihn sterben. Und nun versprach Juda ihr den jüngsten Bruder Schela, damit Tamar von ihm einen Sohn empfange, doch insgeheim machte Juda Tamar für den Tod seiner Söhne verantwortlich und er wollte sie bloß loswerden. Er schickt sie zurück in das Haus ihres Vaters mit der Ausrede, ja, Schela ist halt noch zu jung zum Heiraten. Wir warten noch ein bisschen und dann kannst du ihn heiraten. Tamar trauert um ihren Ehemann. Sie legt ihre Witwenkleider auch nach der normalen Zeit der Trauer nicht ab, sondern sie behält sie an. Über lange Zeit. Sie trauert. Sie wartet im Haus ihres Vaters, bis Juda endlich sein Versprechen erfüllen sollte. Es sind Tage großer Schande. Ihr Leben war eine Enttäuschung auf ganzer Linie. Könnt ihr euch vorstellen, wie die Menschen auf sie geblickt haben, auf Tamar? Eine Frau, deren beide Männer innerhalb von kürzester Zeit versterben? Wie geht da der Spott um? Vielleicht ist sie verflucht. Vielleicht ist sie eine Männermörderin. Eine Frau, die zwei Männer hatte, aber unfruchtbar bleibt? Was für eine Schmach damals. Sie kann die Aufgabe nicht erfüllen, die sie hat. Eine Frau, die erwachsen ist, für die ihr Vater die Mitgift gezahlt hat, die verheiratet war, aber die nun doch wieder zurückgekommen ist und ihren Eltern auf der Tasche sitzt? Es gibt kaum eine schrecklichere, eine bitterere Situation für eine Frau damals wie Tamar. Sie wartet trauernd, sie wartet in sozialer Demütigung und sie wartet in Abhängigkeit von Juda, der sie eigentlich nur loswerden will. Sie wurde nicht entlassen, einem anderen Mann zu suchen, sondern sie gehört noch irgendwie zu Judas Familie, aber wie eine Verschmähte. In ihrer Situation hat Tamar aber ihre Informanten. Ja, sie bleibt auf dem Laufenden. Sie verfolgt genau, was Juda tut. Sie weiß, Schela ist eigentlich schon alt genug. Es sind jetzt schon einige Jahre vergangen und doch hält Juda sein Versprechen nicht. Und damit wird ihre Lage noch hoffnungsloser. Diese eine Hoffnung, an die sie sich geklammert hat, auch die ist jetzt irgendwie, wird sie immer unwahrscheinlicher. Und Mose, er berichtet uns erschreckend detailliert, was für einen Eifer nun Tamar beweist. Als sie hört, dass Juda nach dem Tod seiner Frau hinaufzieht, um die Schafe zu scheren, da sieht sie ihre Chance und stellt ihm eine Falle. Die Tage, wenn die Schafe geschoren wurden, war für die Hirten damals ein sehr großes Fest. Es war sozusagen einer der Höhepunkte des Jahres. Man kam zusammen, man hatte einiges an Arbeit, aber auch großen Gewinn. Wenn man die ganze Wolle abgeschoren hat, dann konnte man die Wolle verkaufen. Damit wurden Kleider gemacht und man bekam sozusagen endlich den großen Lohn für all die Mühe. Und davon profitierten dann auch andere Gewerbe. Die Gaststätten waren voll, könnt ihr euch vorstellen. Die Leute waren vergnügt, die Hirten hatten Geld in der Tasche. Sie waren fern von zu Hause und sie ließen es sich gut gehen. Tamar zieht ihre Witwenkleidung aus, verhüllt sich mit einem Schleier, stellt sich wie so eine Prostituierte an den Weg beim Ortseingang von Enaim auf dem Weg zu Timna. Und dort wartet sie auf Juda. Und ihre List geht sofort auf. Juda, er erkennt sie gar nicht. Er hält sie für eine Hure. Und er zögert überhaupt nicht, zu ihr einzukehren, um seine sexuellen Triebe schäbig zu befriedigen. Und als Bezahlung, weil er nichts dabei hat, verspricht er ihr einen jungen Ziegenbock. Doch sie verlangt eine Pfandgebühr als Austausch. Sein Siegel mit der Schnur und seinen Stab. So ein Siegel, das war ein kleiner Zylinder aus Stein oder Metall, der individuell graviert war mit Mustern oder mit Buchstaben und den hat man sich dann mit einer Schnur um den Hals gehängt. Man konnte dann zum Unterzeichnen eines Dokumentes mit diesem Siegelring auf weichen Wachs oder auf Ton rollen. Und dadurch kam es dann ein eigenes Muster, wie so eine Unterschrift. Und auch der Stab, er war am oberen Ende, oft mit einem Symbol oder mit einem Namen eingeschnitzt. Siegel und Stab waren also wertvolle, persönliche Gegenstände, die eine Person auch identifizierten. Ja, stell dir vor, wenn du dein Auto volltankst und plötzlich merkst, du hast gar kein Geld dabei, dann wird der Tankwart sagen, okay, wir nehmen das Benzin nicht wieder aus dem Tank raus, aber lass deinen Personalausweis hier. Und dann kannst du nach Hause, kannst das Geld abholen und dann bekommst du es wieder. Doch Tamar ging es gar nicht um die Bezahlung, um den Ziegenbock, sondern in erster Linie genau um diese persönlichen Gegenstände, mit der Juda identifiziert werden kann. Und darum ist sie nach diesem Akt auch schon gleich wieder verschwunden und keiner der Einwohner Enaims weiß etwas von ihr. Doch warum tut Tamar das? Warum gibt sie sich als Prostituierte aus, lauert Juda auf dem Weg, um ihn zu verführen? Warum all dieser Aufwand, womit sie sich selbst doch sogar in große Gefahr begibt, wie wir es dann später im Text erfahren? Hätte sie es nicht einfacher machen können? Hätte sie nicht mit dieser Familie brechen können und sich einen anderen kananäischen Mann suchen und ihr Glück bei einer anderen, verantwortungsvolleren, einer aufrichtigeren Familie finden können? Wahrscheinlich wäre das durchaus möglich gewesen. Doch irgendetwas hielt sie an dieser Familie. Es war nicht der feine Charakter ihres Ehemannes, der war absolut böse. Aber scheint Tamar ist es wichtig, treu und loyal zu sein zu dieser Familie, obwohl die Familie selbst ihr keinen Grund dazu gibt. Und ich kann mir vorstellen, das Gericht Gottes über ihren bösen Ehemann und dessen selbstsüchtigen, nichtsnützigen Bruder hat sie vielleicht erkennen lassen. Über dieser Familie steht ein Gott, der wirklich Macht hat, der wirklich sieht, was vorgeht. Und irgendwie kann sie diese Familie nicht lassen. In der jüdischen Auslegung ist Tamar eine Heldin, die im Glauben um jeden Preis für den Fortbestand dieses Stammes sorgen will. Aber was auch immer genau ihre Motive waren, Gott hat diese Frau und ihren großen Eifer und sogar ihre List bestimmt als ein Instrument seines Segens. Als ein Instrument, als ein Mittel dafür, Juda zu einem Bekenntnis zu führen. Doch wieso verführt sie Juda? Nur nach den Gesetzen der Schwagerehe, wir sind da in der letzten Predigt mit drauf eingegangen, nach den Gesetzen der Schwagerehe der Völker in der Gegend galt auch der Schwiegervater als berechtigt, einen Nachkommen für den verstorbenen Sohn zu zeugen, wenn kein Bruder die Pflicht erfüllen kann. Tamar sündigt hier. Das, was sie tut, ist falsch. Denn die Schwagerehe war durchaus eine offizielle Eheverbindung mit verbindlichen Regeln. Da konnte man nicht einfach so unverbindlich sich da irgendjemand melden in der Familie. Doch Tamar will Juda nicht zur Inzucht verführen. Sie will sich auch nicht an ihm rächen oder ihm schaden, sondern sie will ihn zu der Pflicht drängen, die er so achtlos gemieden hat, so ähnlich wie auch sein Sohn Onan. In Gottes Vorsehung wird sie auch gleich bei diesem einzigen Zusammenkommen schwanger. Das konnte sie nicht wirklich gewährleisten. Aber sie kehrt sogleich zurück in das Haus ihres Vaters, zieht ihren Schleier aus und die Witwenkleider wieder an. Und nach etwa 3 Monaten ist ihr wachsender Bauch nicht mehr zu verbergen. Tamar ist schwanger. Und sie wird angeklagt als Sünderin, die Hurerei getrieben hat und den Tod verdient. Der Eifer Tamars. Zweitens, Judas Bekenntnis, die entscheidende Wende. Das Wort Gottes zeigt uns hier ein abscheuliches Bild dieses Mannes Juda. Roh und ungesittet. Er ist töricht, denn er ist bis zu seinem Bekenntnis völlig blind und unverständig. Er geht seinen sündigen Begierden in schmutziger Weise nach und ist dabei auch noch ein übler Heuchler, der die Sünden bei anderen hart strafen will, die er selbst begangen hat. Und bis zu seinem Bekenntnis sehen wir einen Mann, der einfach sein Leben leben will. Er sucht nach Vergnügen, nach Ablenkung, nach Spaß. Doch wir lernen hier bereits etwas über das Wesen der Sünde und auch über das Gewissen. Sünde ist immer Betrug. Ich wiederhole das oft, denn ich muss mir das auch selbst immer wieder sagen. Sünde ist immer Betrug. Hier in dieser Geschichte betrügt Tamar Judah. Sie verschleiert sich und täuscht ihm vor, er kann einfach unverbindlich seinen körperlichen Verlangen nachgehen, dafür mit einem Ziegenjungen zahlen und das war's. Klingt verlockend für ihn. Doch am Ende bezahlt er mit seiner ganzen Identität. Am Ende bezahlt er mit all dem, was seine Person ausmacht. Mit dem, was ihm als Mann bestimmt. Sein Siegel und sein Stab, das waren die Zeichen seiner Würde, seiner Autorität, seiner Stellung und seiner Verantwortung. Jede Sünde verspricht dir eine Freude, einen Vorteil, einen Gewinn. Ja, die Sünde ist gerade deswegen so eine Versuchung, weil es so oft scheint, als wäre es eine unverbindliche Gelegenheit, ein guter Deal. Doch Sünde raubt dir alles, was du bist, alles, was dich ausmacht. Jesus selbst sagt, wer die Sünde tut, ist ein Sklave der Sünde. Die Sünde raubt dir deine Identität. Du bezahlst so viel mehr, als du denkst. Und Sünde hält nicht, was sie verspricht. Nein, Sünde schenkt dir nicht die Freude und die Erfüllung, die Zufriedenheit, den Gewinn, den es vortäuscht. Und jede Sünde hat einen Haken. Sie raubt dir mehr, als du es wahrhaben willst. Außerdem verkehrt die Sünde alles Gute ins Böse und nennt das Böse gut. Judas Frau ist gerade gestorben. Die Tage der Trauer sind vorbei und was tut Judah? Er sucht das, was für die Ehe bestimmt ist, bei einer vermeintlichen Hure. Gott hat die Sexualität als etwas Gutes geschaffen im Rahmen der Ehe. Doch durch die Sünde wird es beschmutzt und aus dem, was Mann und Frau vereinen soll, verbinden soll, in körperlicher und geistlicher Einheit, macht die Sünde zu einem selbstsüchtigen Befriedigung und zu einem körperlichen Missbrauch. Aber mehr noch, in unserem Text kommen zwei verschiedene Namen für Prostituierte vor. Einmal das allgemeine Wort für Hure, doch sein Freund fragt im Dorf nach der Geweihten. Auch das ist ein Name für eine Prostituierte. Gerade zu festlichen Anlässen, da wurden Frauen als Tempelprostituierte eingesetzt. Und der Verkehr mit ihnen sollte so dafür sorgen, dass die Herde fruchtbar bleibt oder die Ernte gut gelingt. Und mit dieser Vereinigung, mit solch einer Prostituierten, betreibt man sozusagen gleichzeitig noch Gottesdienst gegenüber einem der Gottheiten. Die Sünde der Unzucht wird als ein Akt des Gottesdienstes verkehrt. Wörtlich heißt Geweihte sogar Geheiligte. Die Prostitution wurde heilig genannt. Die Sünde verkehrt das Gute zum Bösen und nennt das Böse gut. Wir finden das heute in der aktuellen Diskussion zum Thema Abtreibung oder Homosexualität und all das, was damit verknüpft ist, in ganz ähnlicher Form. Wir finden all diese Aspekte durchaus wieder. Aber Sünde ist immer Betrug. Sünde verkehrt die Wahrheit. Und doch, und auch das finden wir hier, Sünde bleibt immer Sünde. Judas schickt seinen Freund, um den Pfand gegen die Bezahlung einzutauschen. Und es ist Judah irgendwie unangenehm. Warum geht er nicht selbst? Nein, er schickt seinen Freund vor. Sein Gewissen ist scheinbar noch nicht ganz abgestumpft. Er traut sich nicht, er will nicht selbst gehen. Und als Hira ohne sein Siegel und Stab zurückkommt, da will er lieber nicht weiter nachforschen. Er fürchtet, sie könnten zum Gespött im Dorf werden. Was? Der ist zu einer Hure eingegangen und hat auch noch all sein Siegel und seinen Stab und all das dabei verloren. Und Judah, er rechtfertigt sich. Na gut, ich habe versucht, sie zu bezahlen, du hast sie nicht gefunden, also komm, lass uns das schnell vergessen. Nicht weiter nachforschen. Judah weiß sehr wohl, dass Hurerei etwas ist, was unehrenhaft ist. Egal wie verbreitet und egal wie gewöhnlich es ist, wir Menschen tragen ein Zeugnis des Gesetzes Gottes in unseren Herzen. Judah will das Thema lieber schnell vergessen. Er fürchtet die Schande. Er ist mehr besorgt um seinen Ruf vor den Menschen als um ein geheiligtes Leben vor Gott. Doch er kann sein Gewissen nicht ganz betäuben. Er versucht, sich irgendwie zu rechtfertigen. Und als er dann etwas von anderen hört, dass Tamar schwanger ist durch Hurerei, da ist sein Urteil sehr entschlossen. Hurerei meint hier übrigens nicht Prostitution, sondern jegliche sexuelle Verbindung außerhalb der Ehe. Und wenn Sie von Tamar sagen, sie hat Hurerei betrieben, dann meinen Sie nur, ja, und sie ist nicht verheiratet, Schela ist noch nicht ihr Mann geworden, also kann sie nur durch Hurerei schwanger geworden sein. Und Judah weiß ganz genau, das ist Unrecht. Tamar verdient den Tod, wenn sie unzüchtig lebt. Ja, Sünde verdient Strafe. Judah weiß das. Aber er ist ein erbärmlicher Heuchler. Er sieht die Sünde, die er selbst begangen hat, bei Tamar und fordert ohne zu zögern die Todesstrafe durch Verbrennen. Aber was wir hier lernen, ist dies. Sünde bleibt Sünde. Egal wie sehr wir versuchen, es zu rechtfertigen, es zu beschönigen, zu entschuldigen, mit einem anderen Namen zu versehen, du weißt in deinem Herzen ganz genau, dass deine Sünde überaus sündig ist. Dein eigenes Herz klagt dich an. Judas feige Scheu und sein hartes Urteil, sie zeugen davon. Sie zeugen davon, dass er weiß, was Sünde ist. Und wir erkennen und verurteilen auch oft die Sünden und die Fehler bei anderen viel schneller als bei uns selbst, obwohl wir sie selbst auch begehen. Und manchmal ärgern wir uns umso mehr über die Sünden bei anderen, gerade weil wir wissen, dass wir sie selbst begehen. Und Judah, er spricht hier noch nicht einmal mit Tamar. Es reicht ihm, dass er von anderen hört, dass sie schwanger ist. Und er fragt nicht nach, Tamar, was ist mit dir passiert? Wie konnte es dazu kommen? Ich hatte dir doch etwas versprochen. Nein, er ist vermutlich ganz froh, diese Frau loszuwerden. Sogar mit einem Eindruck von Gerechtigkeit, dass er Sünde straft. Ich glaube, er wollte sie loswerden, weil sie ihn an seine unterlassene Pflicht erinnert, an seine Lüge, dass er ihr gegenüber Unrecht getan hat. Sie sorgte für Gewissensbisse und wenn er sie für schuldig verurteilen kann, dann ist es eine gute Gelegenheit, diese Sache auch noch zu verdrängen. Noch eine weitere Sünde, die er irgendwie irgendwo unter dem Teppich kehren kann, irgendwo aus seinem Blickfeld rücken kann, um bloß nicht damit konfrontiert zu werden. Doch in diesem Moment, wo sie hinausgeführt wird, um gerichtet zu werden, da sendet sie einen Boten. Von einem Mann, dem dies gehört, bin ich schwanger. Und sie sagte, untersuche doch, wem dieser Siegelring und diese Schnur und dieser Stab gehört. Wir finden hier einige wortwörtliche Parallelen zu Kapitel 37, wo Judah und seine Brüder das blutige Kleid Josefs an Jakob, ihren Vater, senden, Und sie sagen, untersuche doch, ob es der Leibrock deines Sohnes ist oder nicht. Und Jakob untersuchte ihn. In Gottes weiser Vorsehung muss Judas Herz in diesem Moment richtig aufgerissen worden sein. Nicht nur sein Umgang mit Tamar, sondern auch seine verborgenen Sünden vor 20 Jahren, wie er Josef verkauft hat und wie er seinen Vater betrogen hat. Sie kommen hier alles durch diese Wortwahl in Erinnerung. Untersuche doch. Nun, Judah hätte einfach sagen können, ach, die Frau lügt doch. Wer wird denn schon so einer ehrlosen Hure glauben? Sie hat mir die Sachen nur irgendwann gestohlen. In der damaligen Gesellschaft wäre Judah mit Sicherheit davongekommen. Das Wort und das Zeugnis einer Frau galt nicht viel. Aber Judah ist nicht einfach nur in einer rechtlichen Schwierigkeit geraten, dass er sich irgendwie erklären muss. Judas ist tief getroffen von seiner Sünde. Er ist tief getroffen von seiner Sünde. Und wir lesen hier das erste richtige Sündenbekenntnis in der Bibel. Zum ersten Mal, dass jemand so richtig deutlich sagt, ich bin im Unrecht. Sie ist im Recht mir gegenüber. Oder man kann wörtlich übersetzen, sie ist gerecht, nicht ich. Sie ist gerecht, nicht ich. Judah gesteht seine Schuld ein. Nein, ich bin nicht gerecht. Tamar, sie ist mir gegenüber im Recht. Sie ist im Recht, ich bin es nicht. Judah demütigt sich selbst öffentlich. Und sein Verhalten ändert sich. Und auch daran merkt man, er will nicht nur dieser Situation entkommen. Sie ist gerecht, nicht ich. Deswegen, weil ich sie meinem Sohn Schäler nicht gegeben habe, und er erkannte sie künftig nicht mehr. Das heißt, er ging nicht mehr zu ihr ein. Judah lebt nicht in der Sünde fort, sondern er tut Buße. Er bekennt seine Sünde und er lässt davon ab. Und das findet statt, etwa 22 Jahre, nachdem Judah und die anderen Brüder Josef verkauft haben. Nach 22 Jahren führt Gott unter anderem auch durch Tamar Judah zur Umkehr und zu einem Bekenntnis seiner Sünden. Und wir werden in einigen Kapiteln erfahren, genau in dieser Zeit war es auch, dass Judah und seine Brüder nach Ägypten reisten. Und Judah wird nur kurze Zeit nach diesem Bekenntnis gegenüber Tamar auch ein großes Bekenntnis gegenüber Josef und seinen Brüdern ablegen, nachdem er von Josef getäuscht wurde. Und wir finden hier in diesem Kapitel sozusagen eine Art Überblick, was in Judas Leben passierte. Und in den nächsten Kapiteln erleben wir den gleichen Zeitraum dann nochmal aus Josefs Perspektive. Aber es ist wichtig, beide Zeitspannen enden mit einem Bekenntnis von Judah. Trotz all den bösen und sündigen Wegen hat Gott niemals abgelassen, Judah nachzugehen. Und durch das Gericht seiner Söhne, durch den Eifer und die List Tamars und die Überführung des Gewissens hat er Judah zu einem großen Wendepunkt geführt, zum Bekenntnis seiner eigenen Ungerechtigkeit und Sünde. Drittens, Peres Geburt, ein Zeichen des Segens. Am Ende dieses Kapitels erfahren wir noch von der Geburt. Tamar, die von Judah schwanger wurde, sie bekommt nicht nur ein, sondern gleich zwei Söhne, Zwillinge. Das deutet darauf hin, dass Gott sie doppelt segnet. Da auch Judah den Verlust seiner beiden Söhne erlitt, so wird auch er doppelt erstattet. Die Geburt ist allerdings ähnlich aufregend wie die bei Jakob und Esau. Serach kommt mit dem Arm voran. Nun, das ist nicht das, was man im Kreissaal erleben will. Nun, es ist tatsächlich eine gefährliche Stellung. Ihr wisst, normalerweise kommen Babys mit dem Kopf voran, nicht mit dem Arm. Mit dem Arm voran war vor allem damals ein extrem großes Risiko. Aber es war der Hebamme scheinbar noch wichtiger, wer der Erstgeborene ist und damit das Recht auf das Erbe hat. Und sie wickelt eine rote Schnur um den Arm von Serach. Doch dann schiebt sich Peres an seinem Zwilling vorbei und kommt als Erster raus und danach erst Serach. Wahrscheinlich soll diese bemerkenswerte Ähnlichkeit zu der Zwillingsgeburt von Jakob und Esau wohl genau darauf hinweisen, dass die Segenslinie durch Juda fortläuft. Dieser Streit um den Retter, der in dieser Familie vorherrscht, schon durch alle Generationen, er geht jetzt hier bei der Nachkommenschaft Judas weiter. Und tatsächlich wird dieser Peres ein Vorfahre von König David und mehr noch, von dem Herrn Jesus selbst, dem Retter der Welt. Peres heißt Riss oder Durchbruch. Und zu der Zeit, als alles böse und hoffnungslos schien, da ist neue Hoffnung durchgebrochen durch Peres. Peres, er ist ein Hinweis auf den Retter, denn Jesus Christus ist ein wahrer Durchbrecher. Er hat den Sündenfluch durchbrochen. Er hat den Tod besiegt. Er hat neues Leben und ewige Hoffnung ans Licht gebracht. Und weil Jesus Christus am Kreuz für Sünder gestorben ist, der Gerechte für Ungerechte, darum und nur darum ist der Wendepunkt in deinem Leben das, was auch der Wendepunkt in Judas Leben war. Das Bekenntnis deiner Sünden. Und die Umkehr zu Gott. Du musst an den Punkt kommen, wo du aufrichtig zu Christus sagen kannst, du bist gerecht, nicht ich. Solange du auf deine eigene Kraft vertraust, auf deinen eigenen Arm, auf deine eigene Werke, solange du sagst, aber ich bin auch ein bisschen gerecht, ich habe auch noch etwas verdient, wirst du das Himmelreich nicht erben. Aber der Wendepunkt in deinem Leben, und bei vielen von euch war es, ihr könnt zurückblicken auf solch einen Wendepunkt. Da, wo ihr erkannt habt, Christus ist gerecht, ich bin es nicht, aber er ist gestorben, der Gerechte für Ungerechte. Weil Jesus am Kreuz gestorben ist, habe ich Leben. Komm zu Jesus. Den Durchbrecher zum Leben. Bekenne ihm, du bist gerecht, ich nicht. Bekenne deine Sünden, vertraue darauf, dass er die Todesstrafe ertragen hat, die du und ich eigentlich verdient hätten. Wovon sogar unser eigenes Herz Zeugnis ablegt. Doch er ist aus dem Tod und aus dem Gericht zu neuem und ewigem Leben durchbrochen. Und er führt jeden ins Leben, der nicht mehr auf seine eigene Gerechtigkeit und auf seine eigene Kraft vertraut, sondern allein auf ihn, der für uns gestorben ist. Vielleicht hat Peres seinen Zwillingsbruder das Leben gerettet, habe ich mir gedacht, indem er ihn im Mutterleib zurückzog und selbst voranging. Auf jeden Fall ist es so mit Jesus. Er muss uns zurückziehen. Von diesem Vertrauen auf unseren eigenen Arm, auf unsere eigene Kraft. Von diesem Streben, der Erste zu sein. Und Jesus muss Vorrang haben in unserem Leben, damit wir durch ihn Leben haben. Lass uns zwei kurze Anwendungen aus diesem Text noch ziehen. Bekenne deine Sünden. Untersuche dein Leben. Und erkenne, auf wie vielen Sünden dein Siegel eingedrückt ist und der Stab deiner Verantwortung liegt. Wir sind so geschult darin, alles zu entschuldigen, alles irgendwie zu rechtfertigen, alles irgendwie zu erklären und bei einem anderen Namen zu nennen. Aber ich bete, dass Gott einen jeden von uns in der Kraft seines Geistes dazu führt, dass wir erkennen, ja, das ist mein Siegel. Ja, das ist mein Stab. Ja, ich bin es gewesen. All das ist meine Schuld. Lass die Sünde dich nicht täuschen, noch die Moral und Wahrheit verdrehen und ins Gegenteil verkehren, wie es so der Fall ist in dieser Zeit. Bewahre dir ein zartes, ein empfindsames Gewissen, aber vor allem bekenne deine Sünde und deine Schuld. Sei nicht so schnell darin, andere zu richten, aber schaue auf dein eigenes Leben, untersuche, prüfe dein eigenes Leben im Lichte des Wortes Gottes. Nicht nur ein wenig und nicht nur die oberflächlichen Fehler. Bitte, dass der Herr, wenn nötig, alles gebraucht, wie im Leben von Judah, um dein Herz zu Buße zu führen, um es zu zerbrechen, damit du durchbrichst zum wahren Glauben und zum Leben mit Gott. Und egal, wie bedacht du um deinen Ruf bist vor den Menschen, wie bemüht du bist, deine Ehre hochzuhalten, deine Schwächen zu verbergen oder zu beschönigen, deine Sünde ist eine Schande und sie wird dir folgen bis ins Grab. Du wirst ihr nicht entkommen, bis du einst brennst im Feuer des Gerichts. Aber demütige dich heute vor Jesus Christus, dem Gerechten. Lege alles offen, der Herr kennt doch dein Herz. Bekenne, du bist gerecht, nicht ich. Menschen magst du täuschen, aber nicht Gott. Und bedenke, was wir anfangs gelesen hatten. Kein Mensch wurde jemals wegen seiner eingestandenen Schlechtigkeit vom Himmel ausgeschlossen. Aber viele sind es wegen ihrer behaupteten Gutartigkeit. Und eine zweite Anwendung, preise Gottes gnädige Rettung. Vielleicht bist du wie Judah. Von Kind an hast du das Wort Gottes gehört, hast den Gottesdienst miterlebt. Aber dein Herz hat sich von alledem entfernt. Du suchtest nur nach deiner eigenen Lust und lebtest in schmutzigen Sünden und ohne jegliche Reue. Und immer da, wo irgendetwas aufkam in deinem Herzen, hast du nur versucht, es wieder niederzudrücken und zu verbergen. Aber siehe doch die Gnade des Herrn hier. Er ging Juda nach. Gott ging Juda nach. Nein, Juda hat sich nicht für Gott entschieden. Er ist vor ihm geflohen. Er wollte ihn vergessen. Aber Gott ging ihm nach und ließ ihn nicht ins Verderben laufen. Ihr Lieben, ich war wie Juda. Ich habe erfahren, wie Gottes Gnade ebenso erstaunlich ist, wie hier in diesem Text. Und Gott muss manchmal zerbrechen, um zu heilen. Aber mit der Erkenntnis der eigenen Sünde zeigt Gott die überreiche Fülle seiner Gnade. Sagte ein alter Prediger einst. Ich bin ein großer Sünder und Christus ist ein noch größerer Retter. Er nimmt einen Juda an und bestimmt ihn als Werkzeug des Segens. O Preis und Ehre sei diesem Gott. Wir erkennen in diesem Kapitel eine überreiche Gnade, eine unverdiente Gnade gegenüber einem großen Sünder. Vielleicht bist du heute Morgen aber auch wie Tamar hier. Tamar, diese vertriebene Heidin. Sie wurde von den Menschen schlecht behandelt, ja sogar gerade von denen, die eigentlich den Herrn kennen sollten. Die eigentlich Gott kennen sollten. Und sie lebte in Schmach und Trauer eine lange Zeit. Und Gott schien ihr alles zu nehmen an Freude, an Ehre, an Glück. Und trotzdem konnte sie nicht von Gott fort. Sie konnte nicht. Viele jüdische Ausleger versuchen zu erklären, dass Tamar keine Kananäerin sein konnte, weil sie so heldenhaft glaubte. Andere verurteilen sie, dass sie so zu so unreinen Mitteln griff. Sie war eine große Sünderin. Nun, Tamar war allem Anschein nach eine Kananäerin und eine Sünderin. Aber Gott hat sie angenommen aus Gnade. Nicht aufgrund ihrer Werke, sondern auch trotz ihrer Werke. Sie wurde zeitweise verstoßen, vertrieben, verachtet, verurteilt. Doch Gott hat sie angenommen in Gnade. Sie wurde nicht nur hineingenommen in das Volk Israel, nein, sie wurde eine Vorfahrin des Herrn Jesus Christus, dem Fleische nach. Wisst ihr, wer die allererste Frau ist, die im Neuen Testament erwähnt wird? Es ist nicht Maria, es ist nicht Elisabeth, nein, es ist Tamar. Die allererste Frau, die im Neuen Testament erwähnt wird, in Matthäus 1, im Geschlechtsregister von Jesus. Tamar ist die erste. Diese Frau, die Gott aus dem Fluch ihres Volkes und aus dem Leid ihres Lebens rettete und hineinsetzte in das Reich Gottes. Martin Luther, er kommentiert: Derartige Beispiele werden aber für uns zu Lehre und Trost erzählt. Und zur Stärkung unseres Glaubens, dass wir die unermessliche Barmherzigkeit vor Augen halten, der nicht nur die Gerechten wie Abraham, Isaak und Jakob errettet, sondern auch die Ungerechten wie Juda, Tamar, Ruben, Simeon, Levi, die offensichtlich Sünder sind, damit sich also niemand seiner Gerechtigkeit oder Weisheit rühme, aber auch niemand wegen seiner Sünden den Mut verlieren soll. Oh, lasst uns die unermessliche Gnade Gottes preisen, mit der er Sünder angenommen hat, wie dich und mich. Dazu helfe uns Gott. Amen. Lasst uns beten. Unser Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass deine Geburt das große Hoffnungszeichen war und dein Tod das große Mittel zur Vergebung der Sünden und deine Auferstehung der Beweis, dass Gott all seine Verheißungen erfüllt. Und die Predigt des Evangeliums, das Mittel, das uns nun dazu führen soll, dass wir deine Gerechtigkeit sehen und unsere Sünde bekennen. O Herr, wir bitten dich, gebrauche dein Wort, dein Gesetz und dein Evangelium an unseren Herzen, dass wir wie Judas sprechen können: Du bist gerecht, nicht ich. O Herr, streife ab von uns alle Selbstgerechtigkeit, alles falsche Selbstvertrauen, wo wir uns für besser halten und achten, als es sich gebührt. Aber lass uns, Herr, deine Gnade erkennen und deine unermessliche Barmherzigkeit und Güte, mit der du Sünder, wie wir es sind, errettest. O Herr, schenke uns Christus Gewissheit, dass wir in ihm durchgebrochen sind zu neuem Leben, Gewissheit haben auf das ewige Himmelreich. O Herr, wir danken dir. Wir danken dir für diesen Tag und für dein Wort. In all dieser Klarheit, ja erschreckenden Klarheit, gebrauche es an uns, Herr, an unsere Seelen. Tröste uns, überführe uns, stärke unseren Glauben zur Ehre deines Namens. Amen.